Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Als Lucia Metzger im Flugzeug das obligatorische Einreiseformular für Indien ausfüllen musste, da gab es als Reisegrund unter anderem Pilgerreise, Meditation, Tourismus, na, das kennen Sie ja alles selbst. Und dann gab es die seltsame Rubrik Konversation. Und genau das wollte Lucia ja. Konversation mit Gott. Das kreuzte sie dann also an. Was dann folgte, waren in der Tat Konversationen mit Gott. Und darüber wird sie uns heute erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Lucia, ich weiß, dass ich diese Frage schon 100-mal gestellt habe, aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend zu hören, auf welch verschlungenen Wegen die Menschen zu Sai Baba gekommen sind. Also, darum auch an dich jetzt die Frage, wann hast du den Namen Sai Baba das erste Mal gehört?
Ui, das erste Mal habe ich seinen Namen gehört, da war ich 1987 in Hamburg. Ich war damals Schauspielerin und eine Freundin erzählte mir, dass es einen Film gibt über einen indischen Guru, dass er bedeutend sein soll, dieser Film. Und den gab es dort in der Musikhalle. Und ja, ich bin ein bisschen kritisch dorthin gegangen und habe dort einen Film gesehen über Sai Baba, der mich so beeindruckt hat, dass ich mitten im Film aufstand und sagte, wenn es den wirklich gibt, warum sitze ich da noch hier?
Da muss ich jetzt mal dazwischen fragen. In der Musikhalle in Hamburg gab es einen Film von Swami, 87. Das höre ich ja zum ersten Mal. Ich bin sprachlos.
Ja, da hat die Dina Rees damals eine Veranstaltung gemacht und hat dann die Musikhalle gemietet und dieser Film wurde dort gezeigt für die ganze Öffentlichkeit. Ich war ja damals nicht Baba-Devote, gar nichts. Ich bin da mit irgendeiner Freundin, die auch davon hörte und neugierig war, was das jetzt für ein Guru oder Meister aus Indien ist, sind wir da hingegangen. Ich bin dann rausgelaufen aus dieser Halle und an der Tür, an so einer Türschiene, hing eine kleine Puppe, orangenes Gewand mit kräuslichen Haaren in weiß und ich sagte noch, da sitzt ja mein Sai Baba und nahm diese Puppe mit. Also eine kleine Kasperlpuppe. Ich habe die dann jahrelang bei mir gehabt und ich wurde dann auch später, also Swami hat darauf Bezug genommen, also ich kriegte den ersten Hinweis auch, also ich lasse dich nicht los oder
ich habe dich schon an der Angel.
Ja, ich habe dich an der Angel, genau, es war so, ich habe dich an der Angel. Und dann fing ich an, seltsamerweise von Sai Baba zu träumen und wusste aber das auch nicht ein, so ist das ein Schwarzmagier oder was ist das, dass der in meine Träume kommt.
Magst du einen Traum erzählen oder ist es zu persönlich?
Also mein allererster Traum ist sehr persönlich, aber ich würde es trotzdem mitteilen, weil das der Anfang meines spirituellen Weges zu Swami war. Ich wohnte damals in Hamburg in einer kleinen Wohnung und Swami kam zu mir und schaute sich diese kleine Wohnung an und ging zu meinem Kleiderschrank und nahm meine Unterhosen heraus und zeigte mir, wie man Unterhosen zusammenlegt. Und ich dachte, Sai Baba, das geht nicht, das ist mir zu nah und vielleicht sind die nicht so rein und so, ja. Und ich merkte nur, er sagte, bitte zeige mir deine Unterhosen. Es ging darum, dass er mir sagt, ich bin dir am nächsten. Ich achte darauf, dass du lernst, wie man mit Disziplin und mit Dingen umgeht. Also seither lege ich immer meine Unterhosen so zusammen. Nichts von dir ist mir fremd. Auch das, was du denkst, was nicht rein ist, ist mir nicht fremd. Und ich werde dafür auch Sorge tragen. Und ja, so. Ich kriegte dann ja immer wieder neue Träume, indem er mir praktisch jeden kleinen spirituellen Schritt zeigte, den ich zu gehen hatte. Und da fing an, dass ich erstmal Reinheit in meinen eigenen vier Wänden, Reinheit in meiner eigenen Person, Reinheit um mich herum üben musste. Ja, oder auch üben wollte. Und dann kam Swami in allen Formen Gottes, also als Jesus, als Krishna, als Shirdi Sai Baba, als Prema Sai Baba, als Baba, als alter Mann, als Frau, als Kind, als kranker Mensch. Also er hat einfach gezeigt, ich bin in allen Menschen, in allen Formen. Und jedes Mal, wenn ich von ihm träumte, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, so viel Glückseligkeit habe ich noch nie erlebt. Ich habe sowas noch nie erlebt in einer Beziehung zu einem anderen Menschen wie in diesen Träumen.
Ist da ein Traum, der dir ganz besonders in Erinnerung ist, weil er dich so berührt hat?
Ja, es war ein Traum, das war einer sogar meiner ersten Träume. Sai Baba kam in Form von Krishna und auch in der Punachandra-Halle, die ich erst später kennenlernte. Und ich suchte Sai Baba und er kam in Form von Krishna und er hatte eine blaue Aura, er tanzte vor mir. Er war höchste Glückseligkeit. Ich wusste damals noch nicht, dass Krishna für die Glückseligkeit steht, aber diese Person, also ich sagte zu ihm Swami, ich sagte immer Swami zu ihm in den Träumen schon. Und diese Swami war Krishna und er hatte diese Glückseligkeit als Aura und tanzte vor mir und dann sagte Swami, are you happy? Und ich sagte, ja Swami, wenn du so nahe bist, bin ich glücklich. Und dann umarmte er mich. Ich war so happy und in dem Moment hörte der Traum auf und ich wachte auf und ich war so geschockt, in dieser Welt wieder zu sein, in dieser Alltäglichkeit der Welt. Es war so erschreckend. Ich war den ganzen Tag nicht ansprechbar. So traurig war ich, dass ich hier war in dieser Welt.
Ja. In Indien warst du damals aber ja noch nicht gewesen.
Nee, ich kannte ihn nur von Büchern. Mein erstes Buch war Der Weg nach innen, das ich mir dann besorgte. Und von Filmen, ich kannte ihn nicht persönlich. Und ich hatte auch noch keine Sai Baba-Gruppe gefunden. Ich hatte dann ein Telefonat mit Dina Rees, weil ich wissen wollte, ob sie wüsste, wo in Hamburg irgendwelche Baba-Devotees wären. Mehr wusste ich dann nicht. Ich hatte aber diese Träume. Deswegen, wie ich das erste Interview mit Baba hatte, war ich eigentlich sehr enttäuscht, weil die Nähe, die ich vorher schon so hatte, gar nicht in dem ersten Interview so erleben konnte. Es war wie befremdet, weil ich ja viel mehr Intimität bin, die ich ihm erlebt hatte in den Träumen. Es wurde dann später in den Interviews besser, aber beim ersten Interview dachte ich, das darf ich jetzt gar nicht mehr erzählen. Ich war sehr enttäuscht. Ja. Und ich hatte am Anfang, wie ich zu Swami kam, ganz große Existenzängste. Ich denke, dass diese Ängste nicht nur von diesem Leben kamen. Ich hatte auch Albträume jede Nacht, die sehr viel mit Existenz zu tun hatten. Ich fing an, Swamis Bücher zu lesen und fing mir das erste Buch, Der Weg nach innen. Und ich bekam Aussage von ihm, why am fear when I am here? Warum habt ihr Angst, wenn ich da bin? Warum hast du Angst, wenn es mich gibt? Warum hast du Angst, wenn Gott da ist? Und ich dachte, ja, Swami, schön, aber ich muss ja hier leben und ich muss hier existieren, ich muss mein Geld verdienen. Und ich wollte Swami prüfen. Ich wollte wissen, bist du der das auch Wort hält, why am fear when I am here? Und so habe ich damals, wie ich Swami noch nicht persönlich kannte, mal beschlossen, ich will wissen, ob du für mich sorgst und habe dann mein ganzes Geld verschenkt. Ich habe also Geschenke gemacht, habe es verteilt und saß da und hatte nichts, kein Geld, nichts und sagte so, Swami, jetzt will ich wissen, bist du derjenige, der für mich sorgt? Ich konnte nicht mal mehr einkaufen, ich hatte kein Geld, nichts. Der Kühlschrank war leer. Ich hatte damals auch noch nicht so einen Dispo-Kredit und sowas. Und dann saß ich vor seinem Bild damals und das war eine sehr innige Beziehung. Plötzlich kam so ein Zweifel. ich kann doch Gott nicht erpressen, dass er mir zeigt, dass er für mich sorgt. Und dachte noch, vielleicht hätte ich doch nicht so viel Geld schenken sollen. Und saß da so vor einem Altar, das war morgens, und plötzlich klingelte es an der Tür, ein Postbote stand vor der Tür und hatte ein Einschreiben und musste mir 200, damals D-Mark, geben. Und ich sollte unterschreiben. Für diesen Monat noch hat es gereicht. Dann wusste ich Bescheid. Why I'm here when I'm here.
Die Gruppe in Hamburg hattest du dann also gefunden?
Ja.
Wahrscheinlich bei Vici, bei Sundarams?
Nee, das war gar nicht bei Vici, sondern an einem Bauwagen. Wir machten Musik gemeinsam.
Matthias Hellermund.
Genau, Matthias Hellermund. Und wir waren dann die Gesangsgruppe, die da Kassetten produzierte, die dann Matthias und andere dann zu Swami brachten. Es wurde dann mitgeteilt, Swami hat die Kassette gleich behalten. Und einige fuhren vor mir dann zu Swami und ich musste warten, bis ich, damals war ich Schauspielerin, bis ich dann Ferien hatte. Und mir war klar, als ich war am ersten Tag, werde ich in den Flieger steigen und nach Indien fliegen und Sai Baba aufsuchen. Ja, das war 1988 im Sommer.
Und wie hast du diese erste Begegnung mit indischem Boden erlebt?
Es war so eine Sehnsucht, dorthin zu fahren und ein solches. Also ich habe jede Stunde gezählt, dann vorher schon, wann wir endlich losfliegen. Also das heißt, es flog noch eine junge Schauspielkollegin mit. Wir sind in Bangalore angekommen und wir haben dann in einem Hotel Anand Bhavan übernachtet. Und ich wollte gleich am nächsten Morgen, also früh morgens um 3 Uhr, mit dem Taxi nach Puttaparthi fahren, um diesen Morgendarshan zu bekommen. Diese Freundin wollte das nicht. Ich sagte, ich halte es nicht aus, noch länger zu warten. Ich habe die ganze Nacht eigentlich wach im Bett gesessen, bin dann morgens um 3 Uhr mit dem Taxi durch die Dunkelheit, damals mit so alten Ambassadors, und bin dann morgens um 5 dort angekommen. Damals war dieser Compound-Bereich war mit Sand und Palmen und es gab einen Platz direkt davor, das heute jetzt, ja, das ist eigentlich alles zu betoniert, wo ein Baum war und man konnte sich da drunter setzen zum Anleihen und da sagte man gleich, setz dich dahin. Also das Taxi hat mich nur aussteigen lassen, die Koffer waren noch drin und ich setzte mich dahin und wir waren Reihe 1. Thank you. ich hatte westliche Kleidung an und lief dann da mit rein und die sagten, setz dich da hin. Und dann wurde diese wunderschöne Flötenmusik, die später dann auch immer wieder kam. Und dann wurden Veden rezitiert und Swami kam raus und ich fing nur an zu weinen und dachte, das ist wie Jesus. Obwohl ich bin vorher aus der Kirche ausgetreten. Das heißt nicht, dass ich nicht an Jesus glaubte, aber ich war dem katholischen Glauben nicht mehr so zugetan. Aber es war für mich ganz klar, das ist wie Jesus. Und Swami kam dann langsam auf uns zu und ich weinte und weinte und dachte, ich kann ihn gar nicht sehen vor lauter Tränen. Und dann blieb er vor mir stehen und sagte, Servus. Und dann lachte ich. Ich nahm Padmasana, also ich habe ihm die Füße berührt, obwohl ich das eigentlich gar nicht kannte, aber es kam aus mir heraus und er ging dann auch schon weiter und ich war auch voller Glücksgefühl und dachte, ach, begrüßt Swami jeden, der neu kommt, so.
Naja, bei Servus hätte ein Norddeutscher erstmal gestutzt. Wir sagen hier eher Moin Moin statt Servus.
Servus ist ein Begrüßungswort, ich komme aus dem Schwäbisch-Bayerischen, wo man das, wenn man zur Küchentür reinkommt, sagt. Und es war dann so, dass ich sofort an diesem nächsten Tag meiner Mutter schrieb, ich bin angekommen, ich bin zu Hause angekommen. Ich bin da angekommen, wo meine Suche hinging und ich habe diesen Brief abgeschickt und habe auch geschrieben, dass er mich begrüßt hätte mit Servus. Und danach habe ich noch gedacht, oh Gott, was meine Mutter jetzt denkt. Und ich hatte eine Frage in dieser ersten Reise. Ich hatte eine Frage an Swami, was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Wenn du Gott bist, will ich sie von dir wissen. Und dieses Servus war die Antwort. Als ich dann nach 3 Monaten nach Hause kam, hatte meine Mutter im Rituals Digest nachgeschaut, was Servus heißt, weil sie dachte, Swami ist vielleicht kein normaler Mensch und vielleicht hat sich da mehr dabei gedacht bei der Bedeutung. Und sie fand dann, Servus heißt Diener der Diener Gottes, also Diener der Diener Gottes. Das war dann für mich die Antwort auf meine Frage, welche Aufgabe ich in diesem Leben habe. Ich diene den Dienern Gottes. Ja. Das war ein Aufenthalt, das sollte eigentlich nur 2 Wochen gehen, aber ich blieb 3 Monate. In dieser Zeit hatte Swami diesen ersten Hüftbruch, also diese erste Mal, wo er für einen Monat dann keinen Darshan gab. Und ich hatte genau in dieser Zeit auch eine Krankheit, ich hatte Hepatitis, sodass wir zur gleichen Zeit beide im Bett lagen. Und ja, es war auch eigentlich eine schöne Zeit, weil viele sind dann abgereist und wie Swami dann wieder kam, war der Ashram wie leergefegt und es war alles wunderschön, dann diese Nähe zu diesen Devotees, die dann noch da waren und dem Staff, der dann noch da war, ja.
Du hattest vorhin dein erstes Interview angesprochen, das heißt, du hattest noch weitere.
Ja, ich hatte 4 Aufenthalte, wo Swami mir zwar seine Nähe und auch Briefe und Vibhuti und aber noch kein Interview. Ich habe dann immer gedacht, oh, ich muss so ein Interview bekommen. Und da gab es dann Menschen, die kriegten dann solche Interviews. Und dann habe ich immer gedacht, die müssen ganz besonders gute Leute sein. Und die kriegten dann auch noch so Ringe. Und die müssen ganz besonders gute Devotees sein. Und also es ging ganz viel außen ab. Und ich dachte immer, was muss ich tun, dass ich ein Interview bekomme? Und im 4. Aufenthalt, also das war eine Gruppe, die sich während dem Flug kennengelernt hat. Und wir kriegten dann sofort am 1. Tag ein Interview. Es war so ein Welcome-Interview und Swami hat dann Fragen, spirituelle Fragen beantwortet. Aber es war eigentlich, ja, wie ich sagte, eigentlich ein Interview, wo ich eher enttäuscht war, weil ich so viel Nähe vorher schon erlebt hatte, innerlich mit Swami. Und ich weiß noch, dass alle Vibhuti bekamen, Vibhuti-Päckchen, und Swami gab mir kein Vibhuti-Päckchen und sagte, I will see you separate. Und ich dachte noch, oh Baba, wer glaubt, wird selig. Ich hatte irgendwie so Zweifel, jetzt bin ich das erste Mal hier drin und vielleicht komme ich mein Leben lang nicht mehr hier rein und dann sagst du, ich würde dich nochmals alleine sehen und ich konnte das nicht glauben. Und deine Mutter hatte vorher noch gesagt, wenn du ein Interview bekommst, dann bitte frag nach einem Vibhuti-Päckchen für mich. Beim Rausgehen, Swami stand an der Tür, ließ uns dann so raus und ich dachte noch, Swami, wenigstens meiner Mutter hättest du ein Vibhuti-Päckchen geben können. In dem Moment guckte Swami nach unten und ich dachte, er will, dass ich Padmasana mache und ich gehe nach unten und in dem Moment liegt unten auf seinen Füßen ein Vibhuti-Päckchen. Das habe ich dann eingesteckt und er lächelte mich dann an und ich wusste dann, er wusste meine Gedanken. So. Es kamen dann mehrere Interviews danach, noch Interviews, wo genau diese Nähe, die ich da vorher schon erlebt habe, auch ich da erfahren durfte. Aber das erste Interview, alle wollen ein Interview und ich wollte auch ein Interview und dann zu sagen, ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, das konnte ich damals gar niemand sagen. Das wäre ja sehr unverschämt gewesen. Ja. So.
Dann erzählen wir von den Nächsten.
Von den Nächsten.
Naja, ich meine Begebenheiten, die dir so wichtig sind, dass du sie mit uns teilen möchtest.
Was wichtig ist. Also es gibt ein Interview, das In diesem Interview flog ich alleine. Es war, glaube ich, einer meiner ersten Flüge, wo ich alleine nach Indien flog, wo ich also schon dachte, oh, kriege ich das hin? Und alleine auch im Ashram. Ich bin im Flugzeug gesessen und wir kriegten damals so ein Application, also so ein Formular, das man ausfüllen muss, um eine Einreise zu bekommen. Und da steht The Purpose of Your Arrival, also der Zweck deiner Reise nach Indien. Und da gab es verschiedene Dinge, die man ankreuzen konnte. Und es stand, an einem Punkt stand Conversation. Und es gab auch Pilgrimage und Business und alles, also Geschäftskreise, Pilgerreise. Und ich sagte noch, nein, ich will eine Konversation mit dir. Und kreuzte das an und sagte das. Ich will eine Konversation mit dir, Sai Baba. Und in dem Aufenthalt kriegte ich dann ein Interview mit einer Gruppe aus Essen. Und eine Frau hatte in diesem Interview ein Buch von Hislop dabei, auf Deutsch, Konversation mit Satya Sai Baba. In diesem Interview musste ich übersetzen und Swami ließ mich spirituelle Fragen stellen. Es war eigentlich das ganze Interview so, dass ich Fragen stellen sollte, die er beantwortet für die Gruppe. Das wurde mir nachher erst klar. Und er hatte mich sehr nahe zu sich geholt. Und es war, ach so, ich hatte auch ein Theaterstück dabei, das ich geschrieben hatte und zufällig an dem Tag im Darshan mit dabei hatte. Damals konnte man noch Sachen mitnehmen. Und das wollte ich eigentlich einer Freundin zeigen. Und dieses Theaterstück, da stand vorne die Person, die da mitspielen. Und da stand Patient, also Patient, 40 Jahre alt. Und das alles auf Deutsch. Und Swami, ich hatte das in der Hand, nahm mir das ab und fing dann an zu fragen, was das denn heißen würde. Und ich sagte, Swami, das heißt Patient 40 years old. Ich war gerade dort kurz vor meinem 40. Geburtstag und es war ein Stück über die Klinik, in der ich arbeitete, über einen Patienten, der mir was erzählt hatte. Und Swami lächelte mich so an und ich habe das später dann erst verstanden. Also ich wurde 40 und er sagte, Patient, hab Geduld.
Ich muss jetzt mal dazwischen fragen, du warst ja Schauspielerin und im Krankenhaus, was hast du da gemacht?
Zu Beginn meines Kontaktes zu Sai Baba war ich Schauspieler im Schauspielhaus in Hamburg und ich wusste nicht, ob Swami möchte, dass ich weiter in Schauspielern bleibe und zumal auch man ja immer abends Vorstellungen hatte und wie ich dann in Hamburg endlich die Gruppe fand und man immer abends Bajan sang, konnte ich da ja immer nicht hin. Und Schauspielen heißt auch, sich mit vielen Emotionen auseinandersetzen und auch mit vielen Negativitäten. Und ich wusste nicht, will Swami, dass ich den Beruf behalte. Und er hatte mir dann über mehrere Etappen gezeigt, dass ich diesen Beruf beende und einen neuen Beruf bekomme, von den er mir zeigen würde. Und so bin ich dann vom Schauspiel über Dozententätigkeit als Schauspielerin zur Heilpraktikerin und von der Heilpraktikerin zur Psychotherapeutin. Also ich habe noch ein Studium gemacht und bin dann an eine Klinik gekommen, wo ich dann als Psychotherapeutin tätig wurde. Und auf jeden Fall brachte dann in diesem Interview die Frau über mehrere andere Personen dieses Buch nach vorne und wollte das unterschrieben haben. Und Swami fragte mich, what does it mean? Also auf Deutsch, weil das Buch war ja in Deutsch. Und ich sagte, Swami, this means conversation with Satya Sai Baba. Und er sagte, yes, und schaute mich an. Und in diesem Moment wurde mir klar, ich hatte das auf meiner Application-Karte, hatte ich das angekreuzt. Und auf jeden Fall, wie ich nach Hause flog, kriegte ich ja wieder so eine Karte und ich schaute da drauf, das stand da nicht drauf. Es standen alle anderen Gründe drauf, aber es gab da nicht Conversation. Aber es war an diesem Tag auf diesem Application-Karte das drauf gestanden.
Jetzt nochmal zurück zu diesem Interview. Es wurden also spirituelle Fragen gestellt. Erinnerst du dich noch nach dieser langen Zeit an einige der Fragen?
Ja, also eine, die ich selbst mir immer gestellt habe, wo ich damals auch schon Psychotherapeutin war, war: Was ist die Ursache von Krebs? Und ich fragte Swami in diesem Interview: Swami, gibt es auch eine mentale Ursache von Krebs, außer eine körperliche? Und dann sagte er: Ja. Wenn das Herz und der Verstand nicht zusammenkommt, ist die Ursache von Krebs. Und er sagt: Schau, da gibt es den Schalter. Und wenn du den anmachst, dann geht die Verbindung in der Lampe, also der Stromgleis wird sich schließen und die Lampe leuchtet. Das heißt, wenn du den Namen Gottes und wenn du dich an Gott erinnerst, wenn du, wer deine Wurzeln sind, dann leuchtet deine Kraft in dir, also der Strom wird fließen. Und wenn dieser Strom unterbrochen wird, wenn du zweifelst, also was ja auch viele Krebspatienten, die ich erlebt habe, die immer sagten: Was habe ich falsch gemacht? Ich muss was falsch gemacht haben. Also Gott hat mich nicht lieb, ich bin böse, ich bin schuldig, ich bin schlecht. Genau das ist das, was diese Menschen dann noch zusätzlich denken, was diese Trennung ja noch stärker macht. Und das Swami sagte: Nein, du bist von Gott, Gott gewollt, und wenn ich meinem Herzen folge und der Liebe folge und nicht dem Verstand, der Verstand, der mir mental immer sagt, was richtig und was falsch ist, dann kann das mit eine Ursache von Krebs sein. Und das hat er auch gesagt: Tell it to the others, sag es den anderen. Und dann habe ich ihn gefragt, und auf der körperlichen Ebene? Er sagte: Auf der körperlichen Ebene ist die Ursache von Krebs das Bleichmittel des weißen Zuckers. Er sagte, das Bleichmittel, das den Zucker weiß macht, verändert die Zellsubstanzen und macht aus den normalen gesunden Zellen Krebszellen. Und das ist mir nachher auch klar geworden, dass im Zeitalter, in dem wir leben, der Zucker ja in jedem Nahrungsmittel zu finden ist, und dass es, ich sag mal, im Mittelalter gab es keinen weißen Zucker, da gab es dann Pest, und heutzutage gibt es Krebs. Also eine karmische Erkrankung, die nicht zu heilen ist, aber die ihre Ursache auch hat in der Veränderung der Nahrungsmittel. Und das fand ich sehr revolutionär. Diesen Gedanken zu wissen, dass unser weißer Zucker mit als Ursache von Krebs, also nicht nur mit, er hat gesagt, das ist die Ursache von Krebs.
Und wenn es dann aber schon zu spät ist, hat er da erwähnt, wie man das gedanklich wieder wegkriegt?
Nein, das hat er nicht erwähnt. Wir hatten aber einmal in einem Interview einen Krebspatienten mit dabei, der hatte einen Gehirntumor. Und diesen Mann haben wir mitgenommen, es war eigentlich ein relativ junger Mann noch, so 28, und der hatte aber schon Ausfälle, also konnte nicht mehr richtig gehen, konnte nicht mehr richtig sprechen, konnte nicht mehr richtig schlucken. Und er kam mit in das Interview, und Swami fragte ihn: How are you? Also, wie geht es dir? Und er sagte gar nicht, wir wussten alles, sagt, dass du Krebs hast und dass du sterbenskrank bist. Und dann hat ihn Baba wieder gefragt, bis er sagen konnte: Ja, ich habe Krebs. Und er sagte: Ich weiß es. Und dann sagte er, er soll alle Medikamente absetzen, er würde ihn heilen. Und dann sagte er, dieser Mann: Swami, ich lege mein Leben in deine Hand. Und dann sagte Swami zu ihm: Das ist das Beste, was du jetzt tun kannst. Und ich dachte noch, wäre ich fähig, in so einem Zustand zu sagen, ich lege jetzt mein Leben in deine Hand? Und er hat dann auch alle Medikamente abgesetzt, und ich habe dann auch erfahren, also Swami hat ihn geheilt, diese Heilung ging langsam vonstatten. Also es war dann, dass der Krebs nicht mehr weiter wuchs und dass er schon noch Ausfälle hatte, aber er ist am Leben geblieben. Soweit konnte ich dem sein Leben mitverfolgen. Und ich denke schon, dass es die Gnade Gottes ist, aber auch, dass wir unser Leben in seine Hand legen, dass er dann dafür Sorge tragen kann. Das heißt aber nicht, dass er jeden Menschen von Krebs heilt. Meine Schwester hat er nicht von Krebs geheilt, er hat sie vom Leiden geheilt, dass sie leicht gehen durfte, weil es nicht für jeden bestimmt ist, dass sein Leben verlängert wird. Und ich fragte ihn schon auch: Swami, was isst du? Dann sagte er: Kein Kaffee, kein Tee, keine Milch, keine Süßigkeiten. Er sagte: Only a little chapati, also einen kleinen Chapati mit ein bisschen Sambal und Wasser. Und dann hat er auch gesagt, dass er immer sein Gewicht hält, seine 108 Pounds, also 108 Pfund, und das schon seit 1954, würde er immer gleich wiegen. Und er hat uns dann aber gesagt, weil er sagt, Swami, es gibt doch aber alles hier im Ashram zu kaufen. Und das sagte er: Not revolution, evolution. Also man nicht revolutionär an die Dinge ran, sondern in der Entwicklung, also Stufe für Stufe, sodass man nicht jetzt von heute auf morgen ein anderer Mensch sein kann. Aber das ist natürlich zu sehen, wie diszipliniert Swami mit seinem Körper umgegangen ist und wie er selbst darauf geachtet hat, dass er ja reinste Nahrung zu sich nahm, um als Instrument so lange zu leben. Das war schon sehr bemerkenswert. Ja. fand ich. Ach, das fand ich auch interessant. Er sagte einmal zu uns, schaut, ihr seid nach 2 Tagen, seid ihr alle erschöpft. Da war ein Mann im Interview und sagt, schau mal, er hat schon graue Haare und ist jünger wie ich. Schaut mich an, immer noch schwarze Haare und schaut, wie ich aussehe. Und er sagte, ihr haltet an den Früchten eures Tuns fest, ich nicht. Gebt sie mir. Also lasst los, seid das Instrument und haltet nicht an dem, ist das richtig, ist das falsch, an dem Ich, an der Ich tue, ich mache. Das erschöpft uns. Das hat er mir dann auch in einem Interview gesagt. Am Anfang saß ich immer vor dem Altar und habe ihm um alles gebeten. Baba, bitte pass da auf, bitte mach das, Baba, bitte mach das. Und dann saß ich manchmal da und sagte, ach Swami, ich muss es ja doch selbst machen. Du hörst mir ja doch nicht. Und in einem Interview sagte er, du gibst mir immer und dann nimmst du es wieder zurück. Und also er hat jeden Gedanken, den ich von meinem Altar gesprochen habe, gewusst. Und er sagte, er gib mir alles. Du sitzt hinten im Auto, ich bin der Fahrer des Autos, du sitzt hinten drin und dann macht er eine Geste, so wie wenn ich hinten wie in so einem Chevrolet sitze, ganz relaxed und sagte, ich fahre das Auto, ich bin der Fahrer des Autos, du hast nichts zu tun, gib mir alles. Das war eine sehr wichtige Aussage für mich. Dann hat er mir auch, ich hatte am Anfang sehr viel mit Existenzängsten zu tun, die er mir auch nahm und er sagte, don't go in the future, geh nicht in die Zukunft. Mental kreierte Angst. Das ist eine Aussage, die ich immer wieder meinen Patienten auch mitteile und die mir auch helfen, ihnen zu helfen. Ich sagte, be nur in der Gegenwart, geh nicht in die Zukunft. Das kreiert Angst. Hier und jetzt ist keine Angst. Und in einem Interview, da hat er mir auch sehr viel Nähe gegeben, sagte er mir, manchmal denkst du, du bist nicht gut. Ich hatte immer, also ich habe Fehler und ich mache es nicht gut und ich habe Emotionen, hatte ich auch. Und ich hatte Ärger und er sagte, you are not a dog, du bist kein Hund. Deswegen denk auch nicht, dass du ein Hund bist, bellst wie ein Hund. Du bist auch kein Mensch, du bist Gott. Und das hat er mir immer wieder, you are not a dog, you are not a human being, you are only God. Das heißt, dass Swami in uns immer nur das Göttliche sieht und erkennt und dass wir uns selbst nicht mit dem Menschlichen und dem Tierischen verbinden und uns vergleichen, sondern sagt, du bist Gott, rein Gott. Und das hat er mir so immer wieder gesagt, sodass ich nach dem Interview rauslief und ich war wirklich, ich bin Gott, ich bin durch den Ashram, ich bin Gott. Ich bin natürlich dann langsam auch wieder in das Menschliche zurückgefallen, aber es war so angekommen, das ist es, ich bin Gott und wenn ich Gott bin, sind alle anderen auch Gott. Da gibt es keinen Unterschied. Dann hatte ich einmal ein Interview, wo ich weinend schon reinkam, weil ich dachte, ich hätte lauter Fehler und ich weinte und Swami machte mich nach, ohoho, und dann fragte er, was denn los ist und er sagte, Swami, was ist mit meinen Fehlern? Und er, was? Meine Fehler? Und dann sagte er ganz kurz, deine Fehler sind auch Gott. Und das war für mich so, das, was wir oft auch haben, wir trennen uns von Gott. Gott ist alles, sodass, also wenn ich mache falsch, ich mich von Gott und von der Liebeskraft Gottes trenne, von der göttlichen Mutter trenne. Er hat mir mit seiner ganzen göttlichen, mütterlichen Liebe gezeigt, wenn du in diese Gedanken gehst, trennst du dich von mir. Deine Fehler sind auch Gott. Ja, also so, trenne dich nicht von mir in deinen Gedanken. Das war eine ganz wichtige Botschaft auch.
Thank you.
Du hast die Lehren von Gott direkt persönlich und in einem Schnellkurs erhalten. Ja. Du sprichst von dem Interview und dem. Wie viele hattest du eigentlich?
Ich hatte 9.
Oh ja, dann kannst du noch ein bisschen was erzählen, ne?
Ja, in einem Interview durfte ich eigentlich zuschauen, wie Swami Menschen heilte. Und zwar hatte ich die Gelegenheit, im vorderen Raum zu sitzen, zwar in Whitefield, und Swami ließ extra den Vorhang und die Tür zum hinteren Privatinterview offen und holte dort einzeln Menschen rein. Es war ein kleines Kind mit Krebs, es war ein älterer Herr mit Krebs und ein Mann mit einem schweren Unfall, der eigentlich mit dem Rollstuhl eingefahren wurde. Und in diesen Interviews war Swami sowas von nah, intim, herzlich. Also es war so viel Nähe und so viel Wärme zu spüren, dass ich später in meiner Arbeit als Therapeutin immer wieder auch sah, ich darf die Menschen umarmen, ich darf ihnen meine Liebe auch zeigen. Und Swami hat einen Mann, der da reinkam ins Interview, der hatte also einen schweren Unfall gehabt. Den musste er aus dem Rollstuhl raushieven. Der Mann war viel größer als Swami und begleitete ihn in den hinteren Interviewraum. Und Swami saß dann im Stuhl und er hing über ihm. Und er weinte und Swami hat ihn von oben bis unten umarmt und gestreichelt. Don't worry, sei unbekümmert. Ich sorge für dich, don't worry, I'm always with you, ich bin immer bei dir, don't worry. Und der Mann, dieser riesige Mann, war voller Emotionen und weinte eigentlich voll auf Swami, seine Robe und sein Gesicht. Und Swami hat ihm seine ganze Angst, der Mann war voller Angst, voller Sterbensangst. Hat er sich so genommen, indem er ihn berührte auf den ganzen Körper. Er hat ihn dann wieder rausbegleitet und er sagte, ihr müsst daran glauben, ich habe dich jetzt geheilt. Am nächsten Tag ließ er diesen Mann im Darshan, also in Whitefield, aufstehen und laufen und alle klatschten. Und ein griechisches kleines Mädchen, nein, es war ein griechischer kleiner Junge, der hatte einen schweren Leberkrebs, der war schon im Stadium, wo also der Bauch sehr aufgedunst war von Wasser und gelb. Das Kind war 4 Jahre alt, es war also gelb wie eine Quitte und das war mit in dem Interview und das war aber schon das dritte Interview in diesem Aufenthalt für diese Familie und die Mutter saß dabei und Swami hatte einen ganz innigen Kontakt zu diesem Kind, sodass das Kind schon auf ihn zulief, das hatte so eine Infusion auch an der Hand, also es war schon schwer krank und lief aber auf Swami zu und Swami gab ihm Prasadam in den Mund, steckte es in den Mund und hat der Mutter nochmal gesagt, er wird das Kind heilen und die Mutter hat mir dann später erzählt, dass Swami in ihrem Traum kam, sie kannte Swami gar nicht, aber in seiner Form sagte, wenn du mich als ersten Ehemann annimmst, werde ich dein Kind heilen. I'm the first husband. Und das hat sie ihrem Mann natürlich erzählt und sie kam dann gemeinsam mit diesem Kind zu Swami, also über verschiedene Wege, wie sie dann erfuhren, dass wer Swami ist. Und sie kriegten dann in diesem Aufenthalt diese 3 Interviews und Swami hat dieses Kind geheilt. In diesem Interview war auch eine Inderin, die hatte den größten Wunsch in ihren Gebeten, dass sie noch, die war schon über 40, einen Sohn gebären würde. Swami hat sie zu sich gehoben und sagt, I know, ich weiß deine Gebete. Und er materialisierte ihr eine Feige, eine makellose Feige, die er dann auseinandernahm, wie wenn er ein Messer genommen hätte. Der Schnitt war ganz klar. Und die Samen dieser Feige, da sagt er, das sind die Blutzellen deines Sohnes, esse sie jetzt auf. Du wirst einen Sohn gebären. Und das war Schöpfung, pure Schöpfung. Diese Frau habe ich dann auch wieder getroffen, die hat ihren Sohn geboren. Also sie war schon in den Jahren, wo man wahrscheinlich nicht mehr so leicht Kinder gebären kann. Das war so Momente, wo man erst viel später versteht, was in diesem Raum vor sich geht. Was Swami uns da zeigt, wer er ist und wie er ist und welche Geschichten hinter diesen einzelnen kleinsten Dingen, die da waren, uns mitgeteilt wurden, dann auch im Nachhinein. Zum Beispiel eine Frau, die bekam von Swami eine Uhr materialisiert. Und zwar weinte die auch im ganzen Interview lang. Und Swami sagte zu ihr, wenn sie immer weinen würde, das wäre Zeitverschwendung. Sie sollte glücklich sein. Und er materialisierte ihr eine Uhr und machte ihr an und machte sie aber nicht ganz zu und sagte, das Letzte musst du selbst tun. Also wie wenn du musst auch einen Schritt tun, um auf Gott zuzukommen. Und sie kriegte diese Uhr und sie zeigte uns nachher diese Uhr und diese Uhr hatte 2 Telefonhörer, also wie früher die Telefons waren und in der Mitte des Zifferblatt waren wie die früheren Telefons, wo man 1, 2, 3 wählen konnte. Und sie hatte immer vom Altar gebeten, Baba, ich möchte dich anrufen, sag mir deine Nummer, ich will mit dir reden, ich will mit dir reden, ich will mit dir telefonieren. Und Swami sagte, während er die Uhr machte, all numbers are my number, alle Nummern sind meine Nummer. Und es war das, diese Uhr war praktisch, also mit 2 Telefonhörern rechts und links und in der Mitte das Ziffernblatt. Und dann hat ihr auch gesagt, hör auf, traurig zu sein, das ist vergeudete Zeit. Das fand ich auch wichtig. Also Traurigkeit ist nicht was, was mich immer zu Gott hinbringt, wenn es natürlich eine Sehnsucht ist, die einen Gott näher bringt. Aber wenn es ein so ein Lamentieren ist, das einen stagnieren lässt, wahrscheinlich war das bei dieser Frau so.
Es sprudelt ja nur so aus dir heraus. Und zu Beginn hattest du noch gesagt, ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gibt es da vielleicht eine spezielle Erinnerung, die dich am stärksten berührt hat, wenn man bei dieser Fülle überhaupt davon sprechen kann?
Ja, ich muss mal gerade überlegen. Ich habe vieles. Also so, für mich war das Größte bei Sai Baba, er hat bei uns mal in einem Interview, sagte er, was ist in meiner Hand? Und ich sagte dann noch nichts und auch um Gottes Willen alles und sagte alles. Und dann sagte er, yes, everything is in my hand. Und dann machte er die Hand auf und dann sagte er, nothing, da war nichts. Und dann sagte er, everything, und dann war ein riesiger Diamant. Und dann sagte er, das ist der größte Diamant der Welt. Dieser Diamant war ein Traum von geschliffenem Stein. Der war riesig. Dann zeigte er uns ihn und sagte, no touching, berührt ihn nicht. Ich denke, weil diese Kraft zu stark war und hat ihn uns so gezeigt. Und dann hat er wieder die Hand so und sagte, nothing. Also zu zeigen, ich bin die Schöpfung, ich bin der Herr der Schöpfung. Und ich bin der, der hier alles kreiert. Das war sehr, sehr stark. Auch dieser Diamant, das war wie wenn das Herz aufgeht. Also das war eine unheimlich, also wie auch er in der Materie weiß, wie man das Herz öffnen kann, auch über materielle Dinge. Das war sehr stark. Aber wirklich, also so am stärksten haben mich seine Heilungen, wahrscheinlich auch, weil ich mit meinem Beruf und mit Menschen, die schwer krank sind, zu tun habe. Und in einem meiner ersten Aufenthalte, da war eine Frau in der Kantine, damals noch in der indischen Kantine, morgens zum Frühstück gesessen mit ihrer Schwester. Und die war sterbenskrank. Also die hatte Multiple Sklerose im Endstadium. Und die konnte nicht mehr sagen, was sie essen will. Und die hatte so einen kleinen Computer. Da tippte sie dann mit einem Finger, der wohl noch bewegen war, rein, was sie essen will. Und ich hatte nur gedacht, oh Gott, diese Frau wird nicht mehr lange leben. Sie hatte ein Atemgerät, die war im Rollstuhl. Also diese Schwester hatte sie zu Fermi gebracht. Und wir gingen in Darshan und Swami kam vorbei und sagte der Schwester, bereitet euch vor, heute Mittag gebe ich euch ein Interview. Das hatte mir dann diese Schwester erzählt, das war eine Amerikanerin. Sie brachte sie mittags dann auch über den Sand, rollte sie in dem Rollstuhl dann zu Swamis Interview. Und Swami lüpfte diese schon sehr, sehr gebrechliche Frau aus ihrem Rollstuhl. Und sie musste laufen und er trug sie also mehr rein, als dass sie ging. Alles war still draußen und wir beteten alle mit, dass Swami ihr helfen würde. Und es dauerte lang und dann kam sie raus und sie lief hinaus und fuhr ihren Rollstuhl hinweg. Ich war völlig aufgelöst und Swami kam auf mich zu und blieb vor mir stehen und guckte mich an. Und ich dachte, als wie Shiva, ich bin der Herr von Leben und Tod. Und er sagte nichts und er guckte mich nur an und das war für mich so überwältigend. Du bist der Herr des Lebens und des Todes. Und diese Frau hat mir dann später erzählt, dass Swami sie geheilt hat. Er hat ihr das Kreuz auf den Kopf geschlagen und es sagte, ich heile dich jetzt und glaube daran. Und er wollte auch, dass sie ihren Rollstuhl jetzt gleich schiebt, dass sie das also an ihre Gesundheit glaubt.
Du hast ja so viele Belehrungen von Swami erhalten. Welche Lehre von Swami ist denn für dich persönlich die wichtigste, die dich hier im Alltag trägt?
Also das eine ist, dass er mir mal gesagt hat, du wirst mir immer nahe sein, aber ich zerstöre dein Ego. Und ich sagte, nichts Lieberes als das, was auch immer mein Ego ist. Also ich weiß selber nicht, was mein Ego ist. Also ich weiß es manchmal, aber ich weiß auch vieles wahrscheinlich noch nicht, was mein Ego ist. Und der Prozess geht nur in der Ego-Transformation, also in dem Aufgeben des Egos, der Ich-Bezogenheit. Das finde ich mit der persönliche Weg, den ich zu gehen habe und den er mit mir geht. Das heißt, ich habe das gar nicht in meiner Hand, mein Ego alleine zu zerstören. Das ist die Hand Gottes, die das Ego zerstören wird. Über wahrscheinlich wie Leben, ich weiß es nicht. Die andere Botschaft, die mir wichtig ist, ist die, das, was ich selbst auch gerade praktiziere, ist das Singen des Rudram. Weil in dem Rudram wird Gott in allen Facetten gehuldigt. In allen. Im kleinsten Stein im Universum. Er wird im Baum, er wird im Sünder, er wird im Feind, er wird im Dieb, er wird im Panzer, er wird in den Pfeilen, er wird in allem gehuldigt. Und wenn ich das Bewusstsein habe, was in jedem dieser einzelnen Slokas enthalten ist, wenn ich zu jedem dieser Slokas ein inneres Bild dazu habe und es vergegenwärtigen kann, dann bin ich im Zustand des Advaita. Dann verstehe ich, dass um mich herum nur alles Gott ist. Und dieses Rudram, da bitte ich darum, dass alles, ja, dass Gott sich in allem zeigt und dass ich auch darum bitte, dass Gott das alles, was um mich umgibt, schützt, mich auch natürlich inbegriffen. Und dass ich, was ich von mir glaube auch, dass ich das gar nicht bin. Weil Nama heißt nicht mein. Ich bin das alles gar nicht. Ich bin also nicht nur der Körper, ich bin nicht nur der Geist, ich bin nicht nur die und die. Und die anderen sind das auch nicht. Wir sind ja viel mehr, wir sind Atma. Aber im Rudram wird aber alles auf materiellen Ebene angesprochen, weil ich bin in dieser Welt. Ich lebe in der Dualität. Ich muss sie durchdringen. Ich muss den Weg der Dualität gehen, um dorthin zu kommen. Und deswegen finde ich es wichtig, also in diesem Rudram, wenn wir das chanten oder singen, dass wir das immer mehr bewusst werden, was wir da singen und dass wir darum bitten, dass Gott sich in allem zeigt und dass ich das Bewusstsein bekomme, Gott in allem zu sehen. Und dann sind wir im Advaita, im Einssein. Swami hat mir mal in einem Interviewtraum, aber ein sehr, sehr starker Interviewtraum, das war in einem Interview, wo er mich in ein himmlisches Bereich mit sich nahm und er materialisierte mir eine Schale wie in der Ramayana, auch solche Geschichten wo mit Nektar, oder? Und dann sagt er, das ist die Maya, esse sie auf. Und ich sagte, Swami, ich will die Maya nicht, ich mag sie nicht. Und dann sagte er sehr streng, esse sie auf. Und ich sagte, Swami, ich mag diese Maya nicht essen, esse sie auf. Und ich habe so wie der Suppenkasper dann meinen Löffel in die Hand genommen. Und neben mir saß in diesem Traum dann plötzlich die Leiterin der Satya Sai Schule in Puttaparthi. Und die musste die Suppe auch aufessen. Und ich dachte noch, naja, ihre Maya sind ja Sai Baba Kinder. Aber meine Maya, das sind keine Sai Baba Kinder. Das sind, wenn weltliche Kinder oder weltliche Jugendliche oder weltliche Patienten. Also das ist eine ganz andere Maya. Aber sie hat dann auch brav ihre Suppe aufgegessen und ich aß dann auch meine Maya-Suppe auf und der Traum hörte dann auf und ich habe mir viel Gedanken gemacht, was ist das? Und der Weg geht nur, indem ich die Maya aufnehme, verdaue, das Unbrauchbare wieder ausscheide und dass ich über diese Dualität zu dem Advaita-Bewusstsein kommen kann, nicht anders. Ich kann nicht in einsamen Wald sitzen und ein Mantra chanten, sondern Swami schickt uns in die Welt, in die Maya und dass wir in der Maya, in der Welt lernen, Gott in allem zu sehen. Er hat mir auch einmal in einem Traum, das war, wo wir ein Theaterstück gemacht haben, da kam er nachts im Traum und in dem Traum waren wir beide im Ashram und Swami lief mit mir durch den Ashram und redete mit mir über das Theaterstück und Dinge und dann setzten wir auf den Stufen zum Compound, wo immer die Menschen alle hochrennen, um anzuleihen und wir saßen da so und jemand rannte an uns vorbei und sagte, sag mal, wie spät ist es denn? Und ich sagte, die Uhrzeit und dann sagt Swami, schaut, da sitze ich und sie sehen mich gar nicht. Also so, da sitzt vielleicht die Inderin, die da gerade auf den Treppen sitzt, die man fragt, wie spät ist es, schaffe ich es noch zum Anleihen? Und ich renne Swami da schon hinterher, aber Gott sitzt hier schon auf der Treppe. Und sie erkennen mich gar nicht. Ja, so, also zu sehen, Gott ist in allem. Das ist eigentlich die Botschaft. Und wenn wir alle Gott in allem sehen, dann gibt's Frieden, Weltfrieden.
Danke.
Ja, ich sage auch danke. Ich sage danke für all das, was mir Swami gegeben hat. Und ich sage auch danke, dass ich das erzählen darf. Und das ist mir erst in den letzten 2 Jahren bewusst geworden, dass es auch wichtig ist, Dinge weiterzugeben. Vorher hatte ich da auch Bedenken. Ich hatte auch immer das Gefühl, das macht eher vielleicht ein Gefühl der Eifersucht. Und jetzt erst, wo ich auch merke, dass andere Menschen alles mitteilen und wie wichtig das ist, sage ich einfach nur Danke, dass ich das erzählen darf.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, geht unsere heutige Sendung wieder einmal viel zu schnell zu Ende. Wir waren bei Lucia Metzger und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss diese Fülle von Belehrungen, die Lucia mit uns geteilt hat, erst einmal verdauen und sortieren. Und seien Sie sicher, wenn unsere Sendezeit jetzt nicht zu Ende wäre, dann hätte Lucia noch Stunden weiter berichten können. Bei einem nächsten Besuch in Leipzig, wo sie jetzt seit kurzem lebt, stehe ich selbstverständlich wieder auf ihrer Matte. Und ein weiteres Thema haben wir auch schon besprochen, Vertrauen. Vertrauen in Gott, Vertrauen in Swami. Damit verabschiedet sich ihr Radioteam und am Mikrofon begleitete sie Evelyn Seliger.
Schweigend die Sprache.